Ich bin so ein bisschen gesundheitlich angeschlagen. Ich hoffe, das wird so stimmlich so ein bisschen hinhauen. Deswegen werde ich das aber ein bisschen verkürzen. Erstens, weil ich es spannend finde, noch mit euch ein bisschen zu diskutieren und B, damit ich nicht so viel reden muss. Oh, danke. Ich bin überlegt, auf der Herfahrt, ich kann das so machen, ne, was ist passiert. Ich würde erstmal sagen, wo fehlt mir ganz persönlich, unabhängig davon, ob ich einen oder eine der Betroffenen, also die eine Person, der die Verbotsverfügung zugestellt worden ist, vertrete, in die Media Links unten. Es fehlt mir tatsächlich in meinem Alltag, in meinem beruflichen Alltag. Ich mache ganz viel Strafverteidigung von politisch Aktiven, sage ich jetzt mal so, und ich mache leider Gottes notwendigerweise recht oft Nebenklage für Betroffene rechter Gewalt. Und wenn mir ein Nazi im Zeugenstand gegenüber sitzt und behauptet, ich bin doch seit Jahren ausgestiegen, dann konnte ich früher ins Internet gehen, links unten aufgemacht und habe gesagt, hier Trauermarsch vor 3 Monaten, das sind doch Sie, oder? So. Ja, Nee, das ist doch älter. Nee, das ist nicht älter. Das heißt, auch Menschen, die jetzt nicht im politischen Medienaktivismus drin waren oder sich in sehr viel Theoriedebatten, die ja auch geführt worden sind, denen fehlt in ihr Media links unten auch. Also 13.8. stimmt nicht. Das ist wahrscheinlich, also es stimmt wahrscheinlich schon, es ist wahrscheinlich der Druckgeburtstag, weil die Verbotsverfügung datiert vom 14.8., also wenn die das da geschrieben haben, da läuft die Verbotsverfügung zumindest aus dem Drucker des Bundesinnenministeriums. Das Bundesinnenministerium ist zuständig für ein Verbot nach dem Vereinsgesetz, wenn die Vereinigung, die sie verbieten, bundesdeutsche Bedeutung hat. Ansonsten, wenn es jetzt nur, sagen wir mal, eine regional begrenzte Rockergruppe wäre, wären auch die Landesinnenministerien zuständig. Das zeigt schon, welche Bedeutung ein, also der Name links unten kam ja nicht von ungefähr, es war ja, das habe ich glaube ich auch so ein bisschen angerissen, eigentlich, und das hat man auch in dieser sehr humoristischen Gründungssatz gesehen, es war ja eigentlich regional begrenzt. Tatsächlich hatte sich links unten aber, und das sagt selbst das Bundesinnenministerium mit einem so leicht anerkennenden Unterton, in der Bedeutung und in der Rezeption weit über inemedia.de hinausgearbeitet, wenn man das mal so sagen darf. 14.8. läuft also diese Verbotsverfügung aus dem Drucker oder wird datiert und der Verein links unten in die Media wird verboten mit der Begründung, er laufe nach Zweck und Tätigkeit den Strafgesetzen zuwider und richte sich gegen die verfassungsgemäße Ordnung. Warum führen Sie das so aus? Sie haben im Vereinsgesetz zwei Möglichkeiten als Verbotsgründe. Entweder es läuft den Strafgesetzen zuwider, oder es richtet sich gegen die verfassungsgemäße Ordnung. Es gibt auch einen Verein, der ist so böse, der erfüllt beide Kriterien. Jetzt unten nach der Meinung des Bundesinnenministeriums kann man jetzt sagen, na gut, das ist so. Streiten wir uns dann darum, ob die Verbotsgründe tatsächlich vorliegen. Nee, es ist auch tatsächlich interessant, warum sie das tun. Überspitze es jetzt mal ein bisschen und zieht das gar nicht ins Lächerliche, aber ironisiert das mal ein bisschen. Jetzt können endlich auch linke Leute einen 86a-Eintrag bekommen, nämlich das Zeigen von Kennzeichen verfassungswidriger Organisation. Deswegen ist es wichtig, dass Sie das so nochmal aufführen. Das heißt, diese Sachen können Sie dann auch nochmal bestrafen. Mit der Verbotsverfügung wird der Verein aufgelöst und es wird erklärt, dass er verboten ist. Es hart, das ist, wenn es viel zu juristisch ist, dann sagt ihr Bescheid, sagt es interessiert uns alles nicht. Nach dem Grundgesetz sind Vereine, die den Strafgesetzen zuwiderlaufen und gegen die verfassungsgemäße Ordnung gerichtet sind, per se verboten. Es hat quasi nur feststellenden Charakter, wenn das Bundesinnenministerium oder das Landesinnenministerium das feststellt und ist der Startpunkt für Straftatbestände, die sich daraus ergeben. Verboten ist aber eigentlich schon vorher. Also man darf sich nicht in so einem Verein betätigen, egal ob diese Verbotsverfügung besteht oder nicht. Es hat rein erklärende und weitere rechtliche Konsequenzen auslösende Schritte. Es wurde dann die URL verboten, abrufbar zu machen, etc. pp. Und es wurde auch verboten, die Kennzeichen des Vereins zu verwenden. Das ist laut Verbotsverfügung, wir kennen aber auch Strafbefehle, da sehen Sie das anders, da reicht Ihnen der Schriftzug links und Punkt in die Media in Verbindung, also in Rot, in Verbindung mit dem funkenden I. Das ist verboten. Das ist das verbotene Symbol. Jetzt Strafbefehle. Das ist leider kein Einspruch gegen angelegt worden, das haben wir erst sehr viel später erfahren, da hat ihm das funkende I ausgereicht. Aber darauf muss man sich einstellen, dass wenn man das tragen würde als Transparent oder T-Shirt oder sonst irgendwas, man sich strafbar machen könnte. Die Krux daran ist, egal ob unsere MandantInnen diese Klage gewinnen oder nicht, das ist jetzt gerade strafbar. Egal, ob jemand hinterher sagt, ob es das Bundesverwaltungsgericht ist, das Bundesverfassungsgericht oder der Europäische Gerichtshof, das war rechtswidrig, was er gemacht hat, wer in der Zeit eines vollziehbaren Verbots diese Symbole macht, ist strafbar. Punkt. Beißt die Maus keinen Faden ab. Wenn wir darüber diskutieren, ob wir das gut finden, ich glaube, da müssen wir gar nicht lange diskutieren, ist aber so. Nicht viel später, 11 Tage später, am 25.08. wird dieses Verbot vollzogen. Was heißt Vollzug? Die Personen, die das Bundesinnenministerium als die vermeintlichen Vereinsmitglieder auserkoren hat, bekommen die Verbotsverfügung zugestellt. Das erfolgt nicht mit der Post, sondern mit einem sehr frühmorgendlichen Klopfen an der Haustür und auch gleich Besuch in der Wohnung. Diese Razzien, die danach folgten, in mehreren Wohnungen, als auch in einem linken Kulturzentrum, was das so vermeintlich Vereinsheim sein sollte, führen zu massiver Beschlagnahmung von, klar, Technik aller Art, also, dass da Leute noch einen Toaster hatten. Ja, also das klingt jetzt alles total lustig, in dem Moment war es nicht lustig für die Leute, auf jeden Fall nicht. Und sie beschlagnahmen das nicht nur als vermeintliches Vereinsvermögen, sondern auch zu Ermittlungszwecken in diesem Vereinsverbotsverfahren. Das ist ein bisschen widersinnig, sieht das Gesetz aber so vor. Das heißt, wo sie es schon verboten haben, dürfen sie nochmal alles mitnehmen, um es durchzugucken, um weitere Beweise gegen den Verein, den sie eigentlich schon festgestellt haben, zu finden. Abgesehen von der Belastung, die das natürlich für eine individuelle Person ist, wenn es da eine Razzia gibt, war es für dieses linke Kulturzentrum auch extrem schwer, diese Folgen dieser Razzia zu überwinden. Denen ist nämlich unglaublich viel Geld beschlagnahmt worden. Und wer weiß, also brauche ich ja hier wahrscheinlich niemandem erzählen, wenn da mehrere tausend Euro rausgeschleppt werden, dann bangt man schon so ein bisschen darum, geht das hier denn jetzt noch weiter im nächsten Monat oder nicht. Die haben gesagt, das Vereinsheim, hier liegt Geld rum. Das muss ja dem Verein gehören. Unsere Mandantinnen und Mandanten haben dann, und das fordert mir höchsten Respekt ab, total gut reagiert. Das heißt, es ist nicht nur, also man hat das als Anwalt oder Anwältin ganz oft, dass man sagt, es gibt Leute, die können einem was tun, wenn es brennt, von A bis Z runterbeten in der Drucksituation, und das meine ich gar nicht als Kritik, funktioniert das halt doch manchmal nicht so gut. Haben sich relativ schnell anwaltlichen Beistand gesucht und waren, also in meiner Wahrnehmung war das gar nicht die Frage, ob sie dagegen klagen. Also hatten wir als Anwältinnen und Anwälte natürlich erstmal die sehr unangenehme Aufgabe, die Betroffenen darüber aufzuklären. Das ist ja kein Strafverfahren. Ja, das ist jetzt nicht so einfach. Wir können nicht einfach sagen, hier, liebe Staatsanwaltschaft, wir sind die Verteidiger und Verteidigerinnen, gib uns mal bitte die Akte und dann gucken wir mal weiter, sondern wir sind in einem Verwaltungsverfahren, wo wir nicht nur gegen das Verbot klagen müssen, binnen eines Monats, das ist die Frist, danach kann man sich auf den Kopf stellen, das ist halt dann rum. Also eine sehr druckige Situation, sich da zu entscheiden. Mussten auch noch sagen, das kostet Geld. Strafverfahren, ne? Also wenn der Anwalt jetzt keinen Vorschuss will, dann ist das erstmal, da muss man da nichts vorschießen, dass man die Akte bekommt und dass das läuft. Das macht ja der Staat. Man muss also erstmal zum Bundesverwaltungsgericht gehen, Klage gegen dieses Verbot einlegen. Dann will er erstmal über 400 Euro haben, damit er eine Akte einlegt. Von jedem. Ja. Dann haben die Sachen beschlagnahmt. Dann muss man zum Verwaltungsgericht gehen. Jeder und jede einzeln wollen wieder 400, über 400 Euro. Dann haben die Sachen sichergestellt. Dagegen muss man zum Verwaltungsgericht gehen. Jeder und jeder einzeln wieder 400 Euro. Dann ist aufgefallen, dass meine Post zu meinem Mandanten ganz lange dauert. Fanden wir erst so ein bisschen, naja, gut, vielleicht jetzt irgendwie so. Als sie eine Nummer auf dem Umschlag hatte, als sie ankam, nicht mehr ganz so sauber, wie wir sie eingefaltet hatten, außer völlig klar, die haben eine Postbeschlagnahmung. Das heißt, Post in dem Postverteilzentrum wird ein Brief mit einer bestimmten Adresse gleich aussortiert, der wird dann aufgemacht, dann wird da reingeguckt, was ist es und hätte es etwas mit diesem Verfahren, Vereinsverbot zu tun gehabt, dann hätten sie ihn rausgezogen und beschlagnahmt. Haben halt auch Anwaltspost rausgezogen. Dürfen sie nicht, streiten wir uns drum. Ja. Jeder Einzelne vom Verwaltungsgericht nochmal 400 Euro. Kann man sich jetzt so ungefähr vorstellen, was das für eine Drucksituation ist auf Leute, wenn dieser Batzen auf einen zukommt. Nichtsdestotrotz haben die betroffenen Personen gesagt, klagen dagegen. Und ich meine, sie machen das aus einem hochrespektablen, solidarischen Verständnis davon, was mit diesem Verbot angegriffen wird. Weil da geht es nicht um sie, sondern da geht es um einen Angriff auf eine ganze Szene, auf eine Stütze in der Gesellschaft, nämlich auf die Pressefreiheit. Und dafür ziehen die das seit 2 Jahren. Natürlich gibt es immer so Wellenbewegungen in so Verfahren. Ne? Also kommt Schreiben vom Gericht, da ist mal wieder nicht Aufregung, aber dann ist es wieder präsent, dann passiert mal 2 Monate nichts. Aber faktisch machen die das seit 2 Jahren. Und das ist eine hohe Belastung. Und wenn da kein solidarisches Verhältnis zu einer, ich sage es jetzt mal, linken Szene und einem linken Medienaktivismus und einem freien Medienaktivismus wäre, dann würden das Personen nicht mit so einer Konsequenz durchziehen. Das fordert mir den höchsten Respekt von diesen betroffenen Personen ab. Das heißt, wir liegen mit ganz vielen Klagen bei verschiedenen Gerichten. Die letzte Klage ist eingereicht worden gegen das Bundesamt für Verfassungsschutz, weil uns mitgeteilt worden ist, als wir irgendwann mal gefragt haben, wir wollen uns eigentlich mal die Sachen angucken, die sie da haben von unserem Mandanten, weil wenn da irgendwie steht, sie haben eine Tüte USB-Sticks mitgenommen, Entschuldigung, also kann ich nicht mehr nachvollziehen, ob sie da einen dazu geschmuggelt haben oder 5 weggelassen haben. Dann haben sie uns gesagt, ja, ist eine schöne Idee, machen wir trotzdem nicht. Ist auch übrigens alles in Köln. Die gesagt haben, warum ist denn das in Köln? Ja, das liegt beim VS, weil Die sind viel besser da drin, so Sachen auszuwerten. Und wir dachten, okay, da kann man sich drüber aufregen. Aber das ist ein faktischer Verstoß gegen das Trennungsgebot. Es gibt das Trennungsgebot, ich versuche das jetzt sehr runtergebrochen zu erklären. Aus der Erfahrung der Gestapo heraus sollte es nie wieder eine geheimdienstlich operierende Behörde mit polizeilichen Befugnissen, also mit exekutiven Befugnissen geben. Deswegen ist festgeschrieben, dass wir das Trennungsgebot haben zwischen Geheimdienst und Polizei. Der Vollzug eines Vereinsgebots, Verbots ist eine polizeiliche Maßnahme, eine sogenannte präventiv-polizeiliche Maßnahme. Wenn der Verfassungsschutz die Asservate auswertet und seine Bewertung des Inhalts abgibt und daraus die Konsequenz einer Polizeibehörde erwächst, dann ist mir nicht ganz klar, wo da noch die Trennung sein soll. Nur weil, ich sage es jetzt mal ganz platt, nur weil derjenige, der schießt, nicht derjenige ist, der die Idee hat zu schießen, ist das Trennungsgebot meiner Meinung nach nicht gewahrt. Das gipfelte auch darin, als wir die Akten irgendwann in diesem Verbot, also in dieser Verbotsklage bekommen haben, dass keine einzige Überlegung des Bundesinnenministeriums in diesen Akten zu finden war, warum man das jetzt verbieten sollte, was die Beweggründe sind, wie der Weg dahin ist. Das heißt, diese Akte startet eigentlich faktisch am 13., aber wir können überhaupt nicht nachvollziehen, woher das kommt. Die einzigen agierenden Behörden in dieser Akte, außer ich druck das aus und ich schicke es dahin und ich klopfe an der Tür, ist der Verfassungsschutz, der eine Verbotsverfügung initiiert, so nach unserem Kenntnisstand, wo die Diskussion darum, was verbieten wir hier eigentlich? Die listen das alles gut auf, das ist eine Open Posting Plattform, das ist alles ganz anonym, das ist ganz schlimm, weil da können Leute Straftaten propagieren, ohne dass wir an die Nutzerdaten oder sogar an Bestandsdaten kommen würden, weil das registrieren ja alles ganz, das machen die alles, das listen die alles auf. Aber dass sie da Presse verbieten, das ist ihnen keine Seite wert. Das ist ihnen so eine lapidare Erklärung wert. Ja, das haben wir schon gesehen. Das müssen wir auch abwägen. Aber haben wir ja hier getan. Weil hier ist ja das Verbot. Ich fasse es jetzt so zusammen. Kollegin, die mit in diesem Verfahren vertritt, hat das mal ganz schön zusammengefasst. Drei Zeilen gegen die Pressefreiheit, hat sie es genannt.
Nochmal.
Drei Zeilen gegen die Pressefreiheit. Die Verbotsgründe, nur um das mal so ein bisschen plausibel zu machen, werden vom BMI wie folgt dargestellt. Es gibt Beiträge, und ich glaube, darüber brauchen wir uns auch nicht streiten, die für die VerfasserInnen, nenne ich es jetzt mal, strafrechtlich relevant sein könnten. Das heißt, wenn ich dazu aufrufe, eine Straftat zu begehen, dann ist es Aufforderung zur Straftat. Jetzt macht das BMI aber den Schluss und sagt, naja, es gibt ja Moderationskriterien, und wenn die diesen Beitrag stehen lassen, dann machen die den sich zu eigen und dann ist es genauso, als ob die selbst zu Straftaten aufrufen. Und im Übrigen sagen die ganz oft, irgendwie man muss gegen die bestehende Ordnung kämpfen in diesen Beiträgen und deswegen richten die sich auch gegen die verfassungsgemäße Ordnung. Dazu führen sie eine ganz kleine Anzahl von Beiträgen als Beispiel auf und sagen aber überhaupt nicht, wie viel Anteil nimmt das an ganz links unten ein? Also wie viel Prozent sind es zum Beispiel im Gegensatz zu Berichten über indigene Völker? Also gab es ja da auch. Das sagen sie alles nicht, sondern es reichen ihnen die Beispiele und in diesen Beispielen unterschlagen sie sogar noch Kritik. nämlich die Kommentare, die darunter stehen. Es gibt so ein relativ prägnantes Beispiel. Es gibt einen Beitrag, den führen sie auf in der Verbotsverfügung, steht drin, um G20. Seien Fahrzeuge angezündet worden, dort und dort steht, glaube ich, an der Straße. Und dann sind da drunter Kommentare mit, also fasst das jetzt zusammen, ey, Trottel ist genau gegenüber von einem Seniorenpflegeheim, ich arbeite da, die Leute waren total irritiert, hatten Angst, ich weiß auch nicht, was der Sinn und Zweck davon gewesen sein soll, Gleiches zu den, der Beeinträchtigung des Bahnverkehrs im Vorfeld des G20 für die Nord-Süd- und West-Ost-Bahntrassen. Ganz viele Leute dann geschrieben haben, ja, wir treffen doch die Pendler und das sind doch eigentlich die Leute, die wir mobilisieren wollen, gegen den G20 zu protestieren. Also in der Denke des Bundesinnenministeriums hätten sie dann den Schluss ziehen müssen, wenn diese Kommentare, diese Kritik an diesen Aktionen auch stehen gelassen wird, dann machen die sich das ja dann auch wieder in ihrer Denke zu eigen. Das unterschlagen sie einfach. Unterschlagen sie einfach, sie konstruieren auch ganz lustige Sachen, was da alles strafbar sein soll. Also die Kollektivbeleidigung ist dann noch nicht angekommen. Wenn man da wohin schreibt, dann ist es gleich Beleidigungstatbestand verwirklicht, fertig. Wir wissen aus Anfragen im sächsischen Land, im baden-württembergischen Landtag. Ja, ich habe noch was zum sächsischen, ich habe noch was zum sächsischen Verband. Keine Sorge. Dass da Strafanzeigen erstattet worden sind. Das ist eine gängige Masche von AfD-Leuten. Die AfD hat bis heute nicht verstanden, dass es einen Unterschied zwischen Inimedia.de gibt und links unten. Schreien immer auf im Bundestag und sagen, das ist doch verboten. Und dann muss Herr Krings immer dann sagen, nee, die nicht. Was daraus wird, das weiß man nicht. Sie sind verboten worden mit der Begründung, laufen den Strafgesetzen zuwider. Schwebt schon ab die Gefahr, dass es da mal ein Strafverfahren gibt. Vor allen Dingen, wenn das Bundesverwaltungsgericht sagt, nee, ist nicht Presse. Es gab auch Kritik an dem Verbot, mal abgesehen von Kritik aus linken Strukturen. Presse hat sich natürlich drauf gestürzt, ist aber in meiner Wahrnehmung, können wir auch gerne diskutieren, relativ schnell abgeflacht. Machen die sich eigentlich überhaupt gar keinen Kopf mehr drum? Ich habe mal mit einem Journalisten gesprochen, der sagte, gestern sagte, warum interessiert ihr euch eigentlich nicht dafür? Und er sagt, der so, ja, das ist ja keine Zeitung. Wir haben ja eine Redaktion und ein Justiziariat, so, ne? Also uns würden die ja nie verbieten. Finde ich ein bisschen kurz gegriffen davon, dass ja auch immer alle gerne da abgeschrieben haben, war das sehr schnell verflacht. Wer sich nachhaltiger darüber aufgeregt hat, war der Bund der deutschen Kriminalbeamten. Die haben gesagt, jetzt möchten wir aber sehr, 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 sehr viel Geld für die Erhöhung unserer, sagen wir mal, Personalstärke, weil die Informationen, die wir jetzt nicht mehr von links unten bekommen und die, was hier gesagt wurde, ich habe das nicht beobachtet, aber offensichtlich nicht, das Defizit nicht von Media.de aufgefangen wird, müssen wir jetzt ja woanders her bekommen. Das auch irgendwie verhallt, das kann man ja auch froh sein drüber. Ich würde jetzt noch mal ganz kurz darstellen, wie wir dieses Verbot juristisch angreifen. Zum einen sagen wir, ihr habt Presse angegriffen. Warum habt ihr Presse angegriffen? Presse ist nicht einfach nur eine Zeitung, die ich aufschlagen kann. Also das, was man im Kiosk kauft. Nicht nur das ist Presse. Und es gibt sogar eine total alte Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, wo die sagen, selbst der Weg der Nachricht, die ist aus den 80er Jahren, da ist so ein, damals gab es noch Pressegroßhändler, falls das noch jemand kennt, ich kenne das nicht mehr. So. Das heißt, irgendwie so riesige Hallen, wo alle Verlage ihre Zeitungen dahin schicken und dann werden die Päckchen für die Kioske gepackt. Ja? Und dann ist da irgendwie 80 Mal die Bild drinne, zweimal die Süddeutsche, einmal die Junge Welt. So wird ja das Verhältnis wahrscheinlich sein. Und dann schicken die das raus. Selbst dieser Weg, der Weg der Nachricht, die Gewährleistung, dass die Nachricht an den Leser damals kommt, der unterliegt dem Schutz der Pressefreiheit. Weil was nützt mir, also sehr verkürzt, diese Entscheidung ist unglaublich lang, sie sagen quasi, was nützt mir die Pressefreiheit, wenn ich die Nachricht zwar erstellen darf, aber ich sie nicht senden darf. Ja, logisch, ne? Hier würde jeder im Raum würde nicken. Es gab aber offensichtlich ein Verfahren, das bis zum Bundesverfassungsgericht betrieben werden musste, bis das mal jemand so logisch heruntergebetet hat. Und wenn man sich anguckt, dass es eine Open-Posting-Plattform ist, die dazu gedacht ist, die Nachricht in die Welt zu bringen, dann passt diese Entscheidung, so wie man da, wo ich herkomme, sagen würde, wie Arsch auf Eimer. Das ist Punkt 1 und Punkt 2. Ich habe es gerade gesagt, in unserer rechtlichen Wertung handelt es sich bei dieser Open Posting Plattform um einen sogenannten Host Provider. Es gibt ein spezielles Gesetz, wie man mit dem sogenannten rechtsfreien Raum im Internet umzugehen hat. Telemediengesetz. Ne? Irgendwann hat man in Europa gesagt, da muss ein Gesetz her, ne? Also wir müssen uns da anpassen. Wir hinken sowieso immer 10 Jahre hinterher mit den gesetzlichen Vorschriften hinter der Technik. Hat Deutschland das Telemediengesetz eingeführt, was eine ganz feine Abstufung hat, weil sie wissen, dass sie Provider, also sie haben für jede Art von Provider extra Vorschriften in Verbindung mit dem Rundfunkstaatsvertrag. Da wissen sie, dass sie da Presse reglementieren. Deswegen sagt das Telemediengesetz auch für so einen Host-Provider erst anschreiben, die Möglichkeit der Selbstregulierung geben für diesen einen Beitrag. Wenn dann nicht reagiert wird, Zwangsgeld androhen, wenn das nicht hilft, dann macht die URL platt. Aber die URL von dem Beitrag. Nicht die ganze Plattform. Das wäre unserer Meinung nach der richtige Weg gewesen, das zu nehmen und zu sagen, diese Beiträge, die wir jetzt aufgeführt haben in der Verbotsverfügung, die wir für kritisch erachten, geben wir euch die Möglichkeit zur Selbstregulierung. Wenn ihr das nicht tut, dann sperren wir die URL an den Knotenpunkten, erreicht die niemand. Das hat Deutschland auch schon mal gemacht mit so ein paar Nazi-Seiten, also das funktioniert offensichtlich auch. Den Weg sind sie nicht gegangen. Jetzt kann man natürlich sich Gedanken darüber machen, warum haben sie das nicht getan. Entweder sind wir völlige juristische Vollidioten, würde ich jetzt mal eine grenzenlose Selbstüberschätzung sagen, nee, sind wir nicht. Aber das BMI wäre nicht zuständig gewesen. Es wären die Landesmedienanstalten zuständig gewesen. Hätte dann wahrscheinlich nicht mal so ein dröger Beamter bei der Landesmedienanstalt vor irgendeinem Mikro gesessen und hätte gesagt, oh, Tusch, Konfetti und bunte Ballons, wir haben die folgende URL sperren lassen. Das wäre halt nicht die tolle Pressekonferenz des starken Innenministers Thomas de Maizière im Law and Order Staat gewesen. Nach dem Desaster vom G20 im Bundestagswahlkampf mit dem harten Schlag gegen die linke Szene. Wir sind nicht dabei bei den Hintertür- oder Hinterzimmergesprächen, die da gelaufen sind. Wir sind auch nicht dabei, wie es dann dazu kommt, dass Armin Schuster relativ schnell nach dem Links-Unten-Verbot sagt, ja, das hat super geklappt. What's next? Oder Hilfe. Gott, auf einmal. So. Ja, also das kam ja relativ rasch dann danach auf. Da ist keiner drauf aufgesprungen. Der Zug, also der Schuss ging so irgendwie nach hinten los. Die haben dann, glaube ich, auch gemerkt, oh, ist jetzt nicht so. Die Frage ist natürlich, warum soll man sich als Linke für dieses Verbot interessieren und wie das weitergeht? Wir werden irgendwann mal beim Bundesverwaltungsgericht sitzen. Das wird vielleicht Anfang 2020 sein. Das wissen wir nicht. Das ist keine Strafverhandlung, sondern es ist eine Verwaltungsverhandlung. Also Verwaltungsrecht ist jetzt nicht das super sexy Rechtsgebiet, wo die coolen Sachen... Also ich habe noch nie eine Gerichtshohe Verwaltungsgerichtsverfahren gesehen. Es ist ja auch ein bisschen dröge. Und das, glaube ich, kann man hier also super diskutieren. Das ist ja keine Frage, die wir als Juristinnen beantworten müssen. Was fehlt uns? Was bedeutet dieses Verbot von links unten? Ich habe eingangs gesagt, wo es mir ganz alltäglich auffällt. Ich kann das natürlich einbetten in eine Staatskritik. Aber in meinem Alltag ist es das, was mir fehlt. Es macht mir in meiner, was ja nicht nur ein Job ist, in meinem täglichen antirepressiven, als auch in meinem antifaschistischen Probleme. Und führt dazu, dass diese Bemühungen nicht so gut laufen, wie sie laufen. Da würde ich gerne also auch mit euch drüber reden. Vielen Dank.